Wie wirkt der Heilige Geist in der Liturgie an der Kirche? Darum geht es heute in der Katechismus-Sendung. Und dazu begrüße ich Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Wir sind zu Gast bei Pfarrer Thorsten Daum in Berlin-Neukölln. Grüß Gott, Pfarrer Daum.
Grüß Gott.
Herr Pfarrer, wie wirkt der Heilige Geist in der Liturgie an der Kirche? Diese Frage stellt das Kompendium des Katechismus in der Nummer 223 und antwortet darauf: In der Liturgie wirkt der Heilige Geist auf das Engste mit der Kirche zusammen. Er bereitet die Kirche auf die Begegnung mit ihrem Herrn vor. Er ruft Christus, dem Glauben der Versammlung, in Erinnerung und bezeugt ihn. Er vergegenwärtigt und aktualisiert das Mysterium Christi. Er vereint die Kirche mit dem Leben und der Sendung Christi und lässt die Gaben der Gemeinschaft in ihr Frucht bringen. Vielleicht fangen wir im Anfang an. In der Liturgie wirkt der Heilige Geist auf das Engste mit der Kirche zusammen. Er bereitet die Kirche auf die Begegnung mit ihrem Herrn vor. Er ruft Christus, dem Glauben der Versammlung, in Erinnerung und bezeugt ihn.
Also die Liturgie, das heißt das gesamte gottesdienstliche Leben der Kirche, ist ja ein Vollzug des ganzen Gottesvolkes. Aber es ist zuallererst nicht unser Werk, das wir jetzt tun. Es ist nicht die Gesamtheit all unserer Gebete und Gottesdienste, sondern es ist sozusagen das Gebet, gestärkt durch den Heiligen Geist. Es ist zuallererst das Werk des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist wirkt wie in anderen Zeiten der Heilsökonomie. So heißt es schon im großen Katechismus. Er bereitet die Kirche auf die Begegnung mit dem Herrn vor. Er ruft Christus, dem Glauben der Gemeinde, in Erinnerung und bekundet ihn. Er verkündigt durch seine umgestaltende Kraft das Mysterium Christi und aktualisiert es. Als Geist der Gemeinschaft vereint er die Kirche mit dem Leben und der Sendung Christi. Das bedeutet, dass er eigentlich der Impuls von allem ist und er ist die Kraft, und die hinter allem steht. Der Heilige Geist ist sozusagen das Leben der Kirche, und das drückt sich natürlich zuallererst und vor allem da aus, wo der Heilige Geist am intensivsten zu erfahren ist, nämlich in den Gebeten und in dem Gottesdienst der Kirche. Denn hier wird ja sozusagen der Glaube lebendig und präsent und gegenwärtig. Das Ereignis unseres Glaubens, nämlich die Herabkunft des Heiligen Geistes, dass die Fleischwerdung Gottes im Heiligen Geist, wird in der Liturgie lebendig und setzt sozusagen das fort, was er schon einmal geschaffen hat. Der Heilige Geist wirkte schon im Alten Testament, also schon bei der Erschaffung der Welt. Und deswegen ist natürlich interessant, dass auch in der Liturgie der Kirche immer mit dem Blick auf die Menschwerdung Christi auch die Schriften des Alten Testamentes gelesen werden. Die sind nicht unwichtig, sondern spielen natürlich auch eine wichtige Rolle. Sie sind die sozusagen die Vordeutung und die Prophetie dessen, was dann in der Gemeinde gefeiert wird, wenn die Gemeinde das Heilswerk, die Menschwerdung und die Erlösung durch das Kreuz Christi und die Auferstehung feiert in der Liturgie. Zuallererst natürlich in der göttlichen Liturgie, in der Heiligen Messe, im Messopfer, aber auch in allen Gebeten, zum Beispiel auch in der Fortsetzung des Messopfers, in den täglichen Gebeten, im Stundengebet der Kirche und in allen Segnungen und Spendungen der Sakramente, die die Kirche tagtäglich vollzieht. Der Heilige Geist bereitet darauf vor, Christus aufzunehmen. Im großen Katechismus hören wir: Der Heilige Geist vollendet in der sakramentalen Ordnung das im Alten Bund Vorgebildete. Da die Kirche Christi im Alten Bund auf wunderbare Weise vorbereitet wurde, behält die Liturgie der Kirche Kultelemente des Alten Bundes als einen wesentlichen, unersetzlichen Bestandteil bei und übernimmt sie. Das sind die Lesung aus dem Alten Testament, das Psalmgebet und vor allem das Gedenken an die Rettung bringenden Ereignisse und vorausbezeichnenden Wirklichkeiten, die Mysterium Christi in Erfüllung gegangen sind. Das sind die Verheißung, der Bund, das ist der Auszug aus Ägypten, die Rettung des Volkes Israel und Reich und Tempel, Exil und Rückkehr. Also die ganze Geschichte des Gottesvolkes, dass sie berufen wurden, ein Volk zu sein, dass sie sich als das von Gott berufene Volk auch erfahren haben, dass sie im Ereignis des Exodus und des Passia, also der Rettung aus Ägypten und vom Roten Meer, dass sie dort sich auch von Gott getragen fühlten, die Jahrzehnte in der Wüste, um die Geschichte der Israels, die Propheten, der Sünden und der Vergebung, der Zerstörung des Tempels und des Wiederaufbaus, all diese Erfahrungen des alttestamentlichen Volkes Gottes sind ja niedergelegt auch in ihrem Gebetserfahrung im Heiligen Geist, in den Psalmen und auch in den Geschichtsbüchern. Und all das nimmt die Kirche wahr und betrachtet sie immer mit dem Blick auf Christus. Und erkennt natürlich das tiefe Heilshandeln Gottes im Heiligen Geist. Und deswegen werden all diese Elemente, die jetzt aus dem Alten Testament schon stammen, mit in die Liturgie der Kirche aufgenommen und das von Anfang an. Es gab schon am Anfang der Kirchengeschichte Irrlehrer, die behaupteten, die Kirche dürfe das Alte Testament nicht ernst nehmen. Sie müsste das ablehnen und das ist ja ein ganz anderer Gott, weil der ja dort auch sozusagen ganz anders gesprochen habe. Dagegen haben sich die Kirchenväter schon von Anfang an ausgesprochen und haben mit besonderem Nachdruck betont, nein, alles, was Gott gesprochen hat im Heiligen Geist, im Alten Testament, das nehmen wir an. Aber wir sehen es immer mit den Augen der Erlösten im Neuen Bund. Und schauen das natürlich und mit diesem Verständnis. Und das bedeutet, dass wir erkennen, wenn Gott zum Beispiel auch sehr brutal scheinbar im Alten Testament Dinge gefordert hat, dann nur deshalb, weil er die Menschen erzogen hat, sie hingeführt hat auf das, was dann im Neuen Testament unüberbietbar auch aus sich ausdrückt. Denn im Neuen Testament tritt uns Gott ganz entgegen, so wie er immer schon war, der Gott der Liebe. Das hat er den Menschen des Alten Testaments erst allmählich nahegebracht, weil ihre Fassungsmöglichkeiten gar nicht so möglich war. Er hat sie sozusagen erzogen. Er hat sein Volk so erzogen, dass dieses eine Volk dann sozusagen in den nobelsten Gestalten, das sind dann natürlich die allerseligste Jungfrau Maria, der heilige Josef, die biblischen Gestalten von Elisabeth und Zacharias, diese Menschen erst einmal sozusagen vorbereitet waren auf das Kommen des Messias und des Vorläufers. Das hätten sie ja nicht von 0 auf 100 wissen können. Das alles war die tiefe Erfahrung des alttestamentlichen Bundes, auch in der Erfahrung von viel Leid und viel Elend. Das muss man einfach auch sehen.
Höre Israel. Unser Gott, der Herr ist einzig.
Auf der Harmonie der beiden Testamente baut die österliche Katechese des Herrn und später diejenigen der Apostel und der Kirchenväter auf, heißt es im großen Katechismus. Denn diese Katechese enthüllt, was unter dem Buchstaben des Alten Testaments verborgen lag. Das Mysterium Christi, sie wird als typologisch bezeichnet, weil sie das von Christus gebrachte Neue von den Gestalten, den Typen her offenbart. Also die Kirche hat dann eben immer das Alte Testament gelesen und entdeckte an vielen Stellen, das ist doch eigentlich ein Hinweis auf Jesus und Maria, da gibt es doch ganz viele Hinweise auf das, was sich dann im Heilshandeln Gottes in Jesus Christus in der Menschwerdung erfüllt hat. Es gibt viele Gestalten selbst, werden als ein Vorbild Christi gesehen. Abraham und Moses, die zum Beispiel der Verkauf des Josef, das wurde dann natürlich mit Selbstverständlichkeit gedeutet, auf die Erniedrigung Christi, der von seinem eigenen Volk so behandelt wird, den Menschen, Vertretern seines Volkes. Das alles sind dann Hinweise auf Jesus und auf das Erlösungsgeschehen. Plötzlich entdeckte man, das ganze Alte Testament ist eigentlich eine ganz große Hinführung auf Jesus und diese ganzen Gestalten, das sind Typen, die sozusagen das alles vorherbilden, was sich dann erfüllt hat. Deswegen die sogenannte typologische Auslegung des Neuen Testamentes. Die Sintflut und die Arche Noahs, das waren doch alles so solche Dinge, die darauf hingewiesen haben und die auch natürlich besonders auch auf das Geheimnis der heiligen Taufe hingewiesen haben. Was einem, und das erkennen Sie natürlich dann in der Liturgie, wenn ihr in der Osternacht die Kirche dann unmittelbar bevor sie die Taufen spendet, in der Vigil betet, was du einst an einem einzigen Volk gewirkt hast. Das wirke jetzt an der ganzen Menschheit. Das heißt, ihr ist schon bewusst, dass sie in gewisser Weise die Erben der Verheißung des Alten Testamentes ist, die sich jetzt erfüllen. Und das alles spricht sie aus in ihrer Liturgie, in der großen Gebetserfahrung der vielen Jahrhunderte. Deswegen werden übrigens auch noch die Zeiten gehalten, Advent und die Fastenzeit und die Osternacht. Da nimmt ja die Kirche in besonderer Weise und sehr gerne Texte aus dem Alten Testament. Sie liest sie und natürlich mit dem Wissen, was jetzt geschehen ist, liest sie sie jetzt ganz anders. Jetzt sind sie nicht nur die Erinnerung an etwas, was vor Jahrtausenden geschehen ist, sondern ihr ist bewusst, das, was damals geschehen ist, war ein Vorbild dessen, was heute sich erfüllt hat. Hier und jetzt, in unserer Zeit, in meinem eigenen Leben, im Leben eines jeden Gläubigen, im Leben der ganzen Kirche, die jetzt Mutter von vielen wird aus allen Völkern. Das ist ganz wichtig, damit man immer versteht, dass es sich beim gottesdienstlichen Handeln nicht immer nur um Erinnerung an längst vergangene Dinge handelt, sondern immer um die Gegenwart und die Zukunft. Die Kirche weiß sich geborgen von der Kraft des Heiligen Geistes im Hier und Heute.
Und in einer gewissen Hinsicht klingt es so, als ob dieser Punkt im Kompendium des Katechismus das so ein bisschen in einer analogen Weise, also er ruft Christus dem Glauben der Versammlung in Erinnerung und bezeugt ihn, also quasi auch so eine Art Vorbereitung auf etwas, auf dieses Geheimnis des Heilshandelns Gottes in uns. Und im nächsten Satz heißt es dann, er, also derselbe Heilige Geist, vergegenwärtigt und aktualisiert das Mysterium Christi.
Das, was wir im Gottesdienst feiern, ist ja nicht nur das Werk der anwesenden Gemeinde. Das ist ganz wichtig, dass man sich das immer vor Augen führt. Wenn jetzt wir zusammenkommen, dann beten wir nicht nur, weil wir jetzt so getaufte Christen sind, können wir das jetzt vollbringen. Wir könnten gar nichts vollbringen, ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Und dessen ist sich die Kirche mit absoluter Sicherheit bewusst. Sie fleht in den entscheidenden Augenblicken immer den Heiligen Geist herab, weil sie weiß, ohne die Kraft und den Beistand des Heiligen Geistes und sein mächtiges Wirken gelingt das nicht. Das tut sie zum Beispiel, wenn sie etwas aus dem profanen Bereich herausnehmen will, etwas weihen, etwas konsekrieren will. Das tut sie bei der Weihe einer Kirche, die ein besonderer Ort der Gegenwart des Heiligen Geistes ist. Das tut sie aber auch, wenn sie Personen aus dem rein Profanen herausnehmen will. So geschieht es bei allen Weihen, aber auch bei allen Ordensprofessen, dass also der Heilige Geist herabgerufen wird in sehr feierlicher und eindringlicher Weise, weil sich die Kirche bewusst wird, nur durch die Gegenwart des Heiligen Geistes ist sie in der Lage, das zu vollbringen. Die Kirche betet natürlich auch im eucharistischen Hochgebet, in der Anaphora der orthodoxen Kirche, um das Kommen des Heiligen Geistes. Sie sende deinen Geist auf diese Gaben, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Ist doch nichts anderes als das Gebet der Kirche. Nicht weil wir jetzt meinen, wir sprechen mal die Worte vom letzten Abendmahl und dann ist Christus da, sondern ohne das Werk des Heiligen Geistes und sein Wirken kann die Kirche sozusagen nicht das Heilsgeschehen vergegenwärtigen. Dann wäre das rein ein menschliches Tun. Und die Kirche ist sich aber bewusst, dass beides sich miteinander verbindet. Natürlich kommen wir zusammen, um miteinander Gott zu feiern. Natürlich kommen wir, um zu beten, Gott zu loben und anzubeten und ihn zu bitten. Aber wir tun es gleichzeitig als lebendige Tempel des Heiligen Geistes, weil jeder, ja, durch die Taufe ein Tempel dieses Heiligen Geistes geworden ist. Und weil wir das sozusagen am Ort des Heiligen Geistes tun, in der Gemeinschaft mit der ganzen Kirche im Heiligen Geist. Das heißt, all unser Beten, unser Tun, besonders natürlich das gottesdienstliche Tun und Beten der Kirche, ist immer verbunden aufs Engste mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Und dies drückt die Kirche natürlich besonders in ihren Gebeten aus, die sie im Namen des Heiligen Geistes an Gott richtet, indem sie den Heiligen Geist herabruft und herabfleht, weil sie weiß, ohne den Heiligen Geist können wir es nicht tun. Der Heilige Geist ist sozusagen die Seele der Kirche. Er erfüllt sie ganz und gar. Ohne den Heiligen Geist wäre sie seelenlos und könnte überhaupt nichts tun. Sie wäre nicht in der Lage, etwas wirklich Wirkungsvolles zu tun. Das heißt also, da, wo der Geist Gottes nicht existent ist, wo er auch nicht herabgerufen wird, kann auch der Heilige Geist gar nicht wirken. und will er auch nicht wirken. Er braucht schon die geöffneten Seelen. Da, wo er aber herabgerufen und erfleht wird, das muss nicht immer in dieser ganz ausdrücklichen Form sein, sondern es ist einfach eine Selbstverständlichkeit, dass das so geschieht, da wirkt er natürlich und er wirkt das auf wunderbare Weise und sehr eindringlich. Und das eben, wie ich das schon eingangs jetzt eben sagte, in der Tradition des Alten Testamentes. Denn auch dort hat er schon gewirkt, aber machtvoll im eigentlichen Sinne hat er sich erst offenbart, auch als derjenige, der er ist, sozusagen als Gott selbst, im Pfingstereignis. Und seit dem Pfingstereignis ist die Kirche in der Lage, sozusagen auch, hat sie erstmal ihre Sprache gefunden. Das wird ja auch immer zu wenig erkannt beim Pfingstereignis. Die Kirche hat erstmal zu sich selbst gefunden und weiß, wer sie ist und kann erstmal Gott in der rechten Weise aussprechen. Sie benutzt natürlich alte Formen und alte Gebete, die sie aber mit Recht deutet, immer mit einem ungeheuren Anspruch im Namen Jesu Christi. Wenn sie die Psalmen des Alten Testamentes betet, wie im kirchlichen Stundengebet, dann betet sie immer mit der, sozusagen mit der Stimme Christi und im Geiste Jesu Christi. Weil nur so können wir die alttestamentlichen Psalmen auch recht verstehen. Wenn wir sie aber so beten, dann bekommen sie einen ganz neuen Klang und neuen Glanz, weil natürlich sie jetzt Ausdruck unseres tiefen Glaubens an die Gegenwart des Heiligen Geistes in der Kirche hier und heute sind.
Wie wirkt der Heilige Geist in der Liturgie an der Kirche? Darum geht es heute in der Katechismus-Sendung mit Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin. Wir sind im Punkt 223 des Kompendiums und da sind wir gerade bei der Gegenwart des Heiligen Geistes in der Liturgie und bei dem Satz, er vergegenwärtigt und aktualisiert das Mysterium Christi und jetzt kommt's, Herr Pfarrer, er vereint die Kirche mit dem Leben und der Sendung Christi und lässt die Gabe der Gemeinschaft in ihr Frucht bringen. Er vereint die Kirche mit dem Leben und der Sendung Christi.
Ja, es ist ganz einfach. Wenn wir uns daran erinnern, wir wissen, dass was Jesus getan hat, das liegt 2000 Jahre zurück. Und das ist eine Menge Zeit. Es ist ein ganz anderer Kulturkreis. Damals lebte noch ein römischer Kaiser und die Menschen hatten noch kein Fernsehen und kein Handy. Für uns unvorstellbar, in einer solchen Zeit zu leben. Aber wir Christen glauben, dass das, was damals geschehen ist, wortwörtlich im Gottesdienst unserer Gemeinde gegenwärtig ist. Wir erinnern uns ja nicht nur sozusagen an alte schöne Geschichtchen, die wir uns sozusagen auf dem Sofa erzählen, sondern wir feiern etwas, was hier und heute von großer existenzieller Bedeutung ist. Und deswegen vereint uns der Heilige Geist. Das ist jetzt ein Werk des Geistes, nur er kann das. Wir müssen uns ja vorstellen, wir glauben ja ernsthaft daran, dass wir in der Messfeier das Heilsereignis vergegenwärtigen. Das ist ein Wort, was man so außerhalb der Kirche gar nicht so spricht, weil das etwas eigenartig klingt. Aber vergegenwärtigen bedeutet doch nichts anderes als hier und heute ist das jetzt da und wir sind mit dabei, was damals geschehen ist. Wenn wir einen historischen Spielfilm sehen, und ich schaue sowas sehr gerne, und der Film ist sehr gut gemacht, muss nicht 3D sein, aber dann werden wir plötzlich hineingenommen in das Leben der Menschen einer anderen Zeit. Dann sind wir plötzlich in so einem Spielfilm und wenn wir den intensiv erleben, dann plötzlich spüren wir, wie das war damals, als die Menschen vielleicht ganz anders gelebt haben, eine andere Gefühlsrichtung hatten, beziehungsweise wie sie sich ernährt haben, wie ihr tagtägliches Leben war, ihr Kampf ums Überleben. Bei so einem Spielfilm können wir uns wieder ausblenden. Und dann war es das. Bei einer CD können wir so ausklicken und dann sind wir wieder raus aus dem Spiel. Bei dem Heilsereignis, was der Heilige Geist vergegenwärtigt, brauchen wir uns nicht auszuklicken, denn es betrifft unsere eigene Existenz. Uns wird da nicht nur ein Film vorgeführt, sondern es geht um mein eigenes Leben. Als Christ bin ich ganz und gar eingebunden durch die Taufe in das, was da gefeiert wird. Das ist nicht nur ein Spielfilm, sondern das betrifft mich selber. Und selbst wenn, früher kam ja die Kritik, was am Altar geschieht, das ist wie ein heiliges Schauspiel. Ja, sicherlich, da war ja, wird ja, ich sage mal so, beim christlichen Gottesdienst, da sind ja alle Sinne mit dabei. Aber immer bin ich nicht nur ein Zuschauer als Christ, sondern ich bin mit hineingenommen in alle Gebete und alle Segnungen. All das, was da gefeierlich vollzogen wird, ist mein eigener Glaube noch mehr. Es ist meine eigene Existenz. Und damit stimmt schon, die Kirche verbindet mit dem Heilsereignis. Wenn ohne die Kirche würde ich eben nur das machen, was beim Spielfilm im Fernsehen passiert. Ich schaue mir was an, sage, ja, finde ich gut oder schlecht gemacht und klicke weiter. Bei einer gottesdienstlichen Feier, an der ich teilnehme, kann ich nicht sagen, Bewertung gut, mittelmäßig, schlecht, sondern es betrifft meine Existenz und es ist nur dann wirklich schlecht, wenn ich mich für außerhalb dieses Ereignisses stelle. Wenn ich selber sage, ich will damit nichts zu tun haben, es interessiert mich nicht, es ist unwichtig für mich. Selbst die Tatsache ist ja für viele Menschen sehr wichtig, das war aber ein schöner Gottesdienst. Wissen Sie, ich bin da immer sehr skeptisch. Sicherlich, manche Elemente können jetzt sehr schön gemacht werden, dass die Leute sagen, das war wirklich ein schöner Gesang oder eine wunderbare Predigt. Ach, Herr Pfarrer, Sie haben aber eine wunderbare Stimme. Oder der Blumenschmuck war sehr schön oder die Ministranten haben das so schön gemacht oder Ihr Ornat, das war ja herrlich. Ja, das sind alles Elemente, die ich persönlich auch für sehr wichtig halte und sehr schön und da freue ich mich auch dran, aber ich kriege immer ein bisschen Angst. Weil es doch nicht das Eigentliche ist. Das Eigentliche ist, dass jeder Mensch, der glaubt und der getauft ist, sich bei dem gottesdienstlichen Geschehen der Gemeinde selber öffnet, mit seiner Seele, seinem Herzen, für das, was da gefeiert wird. Dass er empfänglich wird für das, was ihm der Heilige Geist ihm da sagen will, und dass er dann berührt und angerührt ist. Und das geschieht eben nach unserem Verständnis in der katholischen Kirche nicht, weil ein Einzelner subjektiv sozusagen sich öffnet, sondern weil es eben in einer feiernden Gemeinschaft geschieht. Das ist also ganz wichtig. Der Heilige Geist will in einer Gemeinschaft wirken. Da sind Menschen versammelt. Von Anfang an, schon beim Pfingstereignis, waren Menschen zusammen, die geglaubt haben und sich gemeinsam beschenkt haben. Auf jeder von ihnen kam der Heilige Geist herab. Aber es ist eben eine Gemeinschaft. Und so ist es eben ganz wichtig, dass eben eine gläubige Gemeinde zusammenkommt, Gott lobt und preist. Und trotzdem ist eben auch wichtig, dass jeder Einzelne sich öffnet und er natürlich auch erfährt, wir sind jetzt als Gemeinschaft mit verbunden mit jenem Ereignis von damals. Das ist jetzt hier plötzlich da. Das Wort vergegenwärtigen, das uns noch sicherlich öfters begleiten und begegnen wird, bedeutet, ich bin jetzt im Heiligen Geist bei dem Heil.
Wie wirkt der Heilige Geist in der Liturgie an der Kirche? Darum ging es heute in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Punkt 223 ist das im Kompendium des Katechismus und wo genau Sie das im Großen Katechismus finden, das erfahren Sie im Infofeld zur Sendung auf horeb.org. Dort können Sie sich auch eine CD bestellen oder diese Sendung downloaden. Danke, Pfarrer Daum, für heute, für diese Einblicke, für diese Sendung. Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
Bevor ich den Segen spende, noch sozusagen eine Zusammenfassung dessen, was wir da gehört haben. Die Sendung des Heiligen Geistes, heißt es unter den Kurztexten des Großen Katechismus, die Sendung des Heiligen Geistes in der Liturgie besteht darin, die Gemeinde auf die Begegnung mit Christus vorzubereiten, Christus dem Glauben der Versammelten in Erinnerung zu rufen und zu bezeugen, durch seine verwandelnde Macht das Heilswerk Christi zu vergegenwärtigen, um die Gabe der Gemeinschaft in der Kirche Frucht bringen zu lassen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke, Pfarrer Daum. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Alles Gute. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.